Ja, ich freue mich, dass der Saal auch beim zweiten Abend der Sommerbibelschule so wunderschön gefüllt ist. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir heute gemeinsam in ein Thema einsteigen können, was vielleicht erstmal nicht so leicht verdaulich erscheint. Es geht heute um schonungslose Wahrheiten, schonungslos ehrlich die Wahrheit über den Menschen. Wir gehen im Römerbrief, schreiten wir weiter fort in den Kapiteln 1, 2 und 3. Und da werden wir mal einen Blick drauf werfen, was denn Paulus da eigentlich über den Menschen sagt. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Wort verlässlich ist und wir danken dir, dass du uns annimmst, trotz Sünde, trotz Schuld, dass du uns durch dein Opfer am Kreuz Vergebung geschenkt hast. Und wir bitten dich, gib, dass wir nicht überheblich sind, dass wir nicht auf Selbstgerechtigkeit vertrauen, sondern dass wir allein Zuflucht suchen in deiner Liebe, in deiner Treue und in deiner Gnade, der du lebst und regierst, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte gern mit einer kleinen Geschichte beginnen. Da ist jemand, der geht zum Arzt. Mal wieder so ein Check-up fällig, mal alles untersuchen, ob alles stimmt. Wird ein großes Blutbild gemacht, EKG wird gemacht, Lungenfunktionstest wird gemacht. Also alles Mögliche, mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ein paar Tage später, da kommt er zum Arzt. Der Arzt, der schaut nochmal in seine Akte rein, legt die Akte beiseite und sagt dann zum Patienten: Ich möchte Sie nicht beunruhigen. Genießen Sie einfach Ihr Leben. Gehen Sie schön spazieren draußen, ernähren Sie sich gesund und vor allem denken Sie positiv. Alles wird schon wieder gut werden. Ja, man lacht drüber. Ihr merkt es, der Arzt, der ist nett, der ist lieb, der ist einfühlsam. Aber er hat die Wahrheit erspart. Und da er die Wahrheit vorenthalten hat, da hat er auch die Möglichkeit zur Heilung damit nicht ernst genommen. Ich glaube, hier liegt ein großes Problem unserer Zeit, der Kirche unserer Zeit. Weil viele Menschen, die möchten von Gottes Liebe hören. Aber kaum jemand möchte noch etwas über Sünde hören, über Schuld oder Gericht. Und leider gilt das manchmal auch für Predigten. Man spricht über den Sinn des Lebens. Man spricht über innere Heilung, glückliche Beziehungen, Erfolg im Glauben. Und ja, sind wichtige Themen. Aber wenn wir die Diagnose verschweigen, dann verliert das Evangelium von Jesus Christus seine eigentliche Kraft. Denn das Evangelium, das ist keine Hilfe für gute Menschen, die ihr Leben so ein bisschen verbessern, optimieren möchten. Es ist Gottes Rettungsbotschaft für Menschen, die ohne Christus verloren sind. Und deshalb steht am Anfang des Römerbriefs nicht so ein Satz wie Gott liebt dich, sondern ziemlich weit am Anfang des Römerbriefs steht ein anderer Satz. Da heißt es nämlich: Denn es wird Gottes Zorn vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist harter Tobak. Das klingt hart. Stellt euch vor, ihr schlagt einen Brief auf und ganz am Anfang so ein Satz. Aber ich glaube, Paulus, der handelt wie ein guter Arzt und der verschweigt nicht die Diagnose. Und die Bibel hat eine Menge schonungslose Diagnosen über den Menschen. Ich habe mal welche zusammengestellt und ich glaube, es sind Dinge, die hört man gar nicht gern in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Der Mensch, der ist von Natur aus Sünder. Das Herz des Menschen ist trügerig und nicht von Natur aus gut. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Der Mensch gehört nicht sich selber, sondern Gott. Spannend, gerade auch in Diskussionen um Sterbehilfe. Kann der Mensch selber entscheiden, wann sein Leben endet? Oder verleugnet er damit nicht, dass er Gott gehört? Nicht jeder Lebensweg ist gleichermaßen richtig. Leben wir heute nicht so ein bisschen damit, so kann doch jeder so leben, wie er möchte, ist doch egal, da sind wir tolerant bei allem. Der Mensch ist Gott gegenüber Rechenschaft verpflichtet. Auch so ein Punkt. Am Ende steht das Gericht. Wer will das schon gerne hören? Für dein Leben musst du irgendwann einmal Rechenschaft ablegen. Die wahre Freiheit besteht nicht darin, alles tun zu können. Vollkommen pervertierter Freiheitsbegriff. Freiheit bedeutet, ich kann alles tun, was möglich ist. Der Mensch, der kann sich nicht selber retten, der kann sich eben nicht, heißt ja immer ein Tor zur Bibel, wie Baron Münchhausen, an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf wieder herausziehen. Nicht jede Form von Selbstverwirklichung entspricht Gottes Willen. Es gibt nur einen Weg zu Gott durch Jesus Christus. Also nicht alle Religionen führen zum gleichen Ziel. Es gibt nur einen Weg. Wer erfahren will, wer Gott wirklich ist, der muss zu Jesus Christus kommen. Das ist der Weg zu Gott. Der Mensch, der wurde geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Nicht um sich selber zu verherrlichen. Komm rein, wir finden noch ein Plätzchen. Das sind alles so Diagnosen der Bibel über den Menschen. Schonungslos ehrlich. Und die meisten wollen es gar nicht hören. Wir steigen heute ein in einen Abschnitt im Römerbrief. Und da werden wir erleben, in diesem heutigen Abschnitt, da argumentiert Paulus so ein bisschen wie ein Anwalt. Er ruft da verschiedene Gruppen sozusagen in den Zeugenstand hinein. Als erstes, da ruft er die gottlosen Heiden. Also die, die mit dem Gott Israel gar nichts zu tun hatten. Dann ruft er die Menschen in den Zeugenstand, die moralisch versuchen, gut zu leben. Und als letztes ruft er auch die religiösen Juden in diesen Zeugenstand. Und am Ende präsentiert er uns ein Urteil. Ich nehme es vorweg. Alle sind schuldig. Keiner kann sagen, dass er unschuldig sei. Niemand kann sich da rausreden und niemand kann sagen, ich bin doch eigentlich ganz gut oder die anderen sind doch viel schlechter, als ich es bin. Ich bin doch religiös und die haben gar nichts mit Religion am Hut. Zählt nicht, sagt Paulus. Alle sind sie schuldig. Ich habe einen Ablauf für heute Abend mitgebracht. Ich möchte gerne den Text auch gemeinsam mit euch lesen in drei Abschnitten, der heute dran ist und würde gern vorgehen. Als erstes schauen wir uns mal die Diagnose des heidnischen Menschen an. Der Mensch unterdrückt die Wahrheit Gottes. Als zweites die Diagnose des moralischen und religiösen Menschen unter dem Stichpunkt Selbstgerechtigkeit, also sich selber für gerechter zu halten, wenn man eine religiöse Leistung bringt oder zu einer Kirche oder zu einem Volk dazu gehört. Das tut's nicht. Als drittes schauen wir auf Gottes Urteil über die gesamte Menschheit. Alle sind unter der Sünde. Und dann als viertes schauen wir, welche Konsequenzen für Gemeinde und Evangelisation und Mission da sind. Warum die Wahrheit über die Sünde so unverzichtbar ist. Und das ein riesengroßes Problem ist, wenn die Wahrheit über die Sünde verschwiegen wird in der Verkündigung. Ich lade euch ein, dass wir anfangen mit dem ersten Abschnitt. Also wir schließen direkt daran an, wo Andreas letzte Woche aufgehört hat. Im Römerbrief im ersten Kapitel, Vers 18. Ich habe es euch mitgebracht. Mag einer vorlesen oder auch gerne aus der eigenen Bibel.
Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schenken. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen.
Deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändlichen Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahin gegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht gebührt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede. Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam. Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun.
Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text hört. Ich finde, es ist krass, was Paulus hier sagt. Nicht Gott liebt dich, sondern Gottes Zorn wird offenbart werden, weil Gottes Liebe nur dann verstanden werden kann, wenn wir als Menschen auch verstehen, was Gottes Heiligkeit bedeutet. Weil ohne Gottes Heiligkeit ist Gottes Liebe vollkommen bedeutungslos. Wenn Gott niemals zornig wäre, dann wäre er auch nicht heilig. Es ist so ein bisschen wie ein Richter, der jedes Verbrechen übersieht, der ist kein guter Richter. Ein Gott, der jede Sünde ignoriert, das wäre kein gerechter Gott. Der Zorn Gottes ist keine unkontrollierte Emotion, wie das bei uns Menschen vielleicht der Fall ist, wenn wir an Zorn denken. Zorn Gottes bedeutet Gottes gerechte Reaktion auf Sünde und Schuld. Ich habe oft das Gefühl, Christen entschuldigen gerne ihre Sünde heute. Gott tut das niemals. Gott vergibt Sünde, aber er verharmlost sie niemals. Gottes Zorn ist heilig, gerecht, notwendig und niemals willkürlich. Weil viele stellen sie sich, wenn sie sowas hören wie Gottes Zorn, stellen sie sich das wie menschliche Wut vor, wenn einer ausrastet. Ja? Aber das ist vollkommen falsch. Menschen verlieren ihre Beherrschung Gott niemals. Das ist Ausdruck seiner Heiligkeit. Gerade weil Gott die Liebe ist, muss er das Böse hassen. Wer Kinder liebt, der hasst Kindesmissbrauch. Wer Wahrheit liebt, der hasst die Lüge. Und wer Gerechtigkeit liebt, der hasst Ungerechtigkeit. Gottes Zorn ist die andere Seite seiner Liebe. Paulus, der redet von einem verhängnisvollen Tausch der Heiden als Ursache der Sünde. Er sagt, die haben was ganz Entscheidendes vertauscht. Die haben Gottes Herrlichkeit ersetzt gegen Götzen. Weil Sünde beginnt immer mit so einem Tausch. Sünde beginnt immer damit, dass der Mensch Gott ersetzen will. Damals in der Antike bei den Heiden, da waren das Statuen gewesen. Hat man sich die prachtvollsten Götterstatuen gemacht, die tollsten Tempel hat man sich errichtet. Heute sehen diese Statuen vielleicht anders aus. Das kann Karriere sein, das kann Geld sein, Sport sein, Familie sein. Es kann Selbstverwirklichung sein. Alles Gute kann zum Götzen werden. Luther, der hat mal so schön gesagt, den Satz kennt er bestimmt, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Fragen wir uns mal, wo hängt unser Herz dran? Wo hängen wir unser Herz dran? Gottes Reaktion, ist auch spannend, wie es formuliert ist, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Er gab sie dahin, erstens in sexuelle Unreinheit, zweitens in entehrende Leidenschaften und drittens in einen verworfenen Sinn. Und als ich den Vortrag heute Abend vorbereitet habe, da ist es mir so gekommen, eigentlich ist das ein richtig erschütternder Satz, weil Gottes Gericht beginnt nicht erst nach dem Tod, wie sich das manche vorstellen. Manchmal besteht sein Gericht darin, den Menschen einfach in den eigenen Begierden zu belassen. Wenn Gott loslässt, ist das das Schrecklichste, was einem passieren kann. Die vermeintlichste, größte Freiheit des Menschen endet in der größten Gefangenschaft. Und hier im ersten Kapitel des Römerbriefs, da zeigt uns Paulus, dass Sünde niemals privat bleibt. Sie betrifft immer andere. Jede Generation, die Gott verwirft, zerstört ihre Kultur. Und ich glaube, das ist top aktuell. Jede Generation, die Gott verwirft, macht nichts anderes, als ihre Kultur zu zerstören. Das Fundament wegzureißen. Nicht Gott zerstört Gesellschaften. Eine Gesellschaft zerstört sich selbst, wenn sie Gott verwirft. Wenn sie sagt, ich kann es besser, ich kann es ohne Gott. Und was kommt dabei heraus? Frühsexualisierung von Kindern, Pornografie, Einsamkeit, Identitätskrisen, der Zerfall der Familie, Gewalt. Ich glaube, Paulus beschreibt hier keine antike Welt, der beschreibt unsere Zeit. Und Paulus erwähnt auch nicht so nur so spektakuläre Sünden, wie man meinen könnte. Ja? Er sagt Neid, Streit, Verleumdung, Überheblichkeit, Ungehorsam gegen Eltern, Lieblosigkeit, Treuelosigkeit. Und er macht das, als bei ihm nicht so kleine Minisünden gibt. Gott nimmt jede Sünde ernst. Weil manche Christen, die empören sich nur über bestimmte Sünden, die besonders schlimm sein sollen. Aber das gibt's bei Gott nicht. Da gibt es keine Wertung. Das eigentliche Problem, das ist nicht, ich tue Sünden, sondern ich bin Sünder. Und das hören Menschen überhaupt nicht gern. Ich bin Sünder. Ich bin schuldig. Ich bin von Gott getrennt. Weil die Bibel beschreibt das nicht nur als Tat. Sünde ist unser Wesen. Ein kranker Baum trägt schlechte Früchte und es ist nicht umgekehrt. Und darum braucht ein Mensch nicht nur eine bessere Moral, Der braucht ein grundlegendes Update. Der braucht ein neues Herz. Ich will diesen ersten Abschnitt zusammenfassen. Gott ist heilig. Gottes Zorn ist gerecht, sagt Paulus. Jeder Mensch kann Gott erkennen, sagt er. Jeder Mensch neigt dazu, die Wahrheit zu unterdrücken. Und jeder Mensch, der braucht das Evangelium. Die Diagnose ist eindeutig. Nicht manche sind schuldig, sondern alle sind schuldig. Nicht einige brauchen die Rettung, alle brauchen die Rettung. Und genau deshalb sind Evangelisation und Mission keine Hobbys besonders engagierter Christen, sondern es ist Auftrag der Gemeinde. Denn wir glauben, der Mensch sei im Grunde gut und brauche nur ein bisschen Orientierung, dann verliert Kreuz, Buße, Gnade ihre Mitte. Und Paulus, der lässt diese Möglichkeit nicht zu im Römerbrief. Er zeigt, der Mensch ohne Christus ist verloren, unabhängig davon, ob er religiös, gebildet oder moralisch erscheint. Nachdem Paulus jetzt hier am Anfang den Heiden, den offensichtlichen Sünder beschrieben hat, wendet er sich jetzt nun einer anderen Gruppe zu, den moralischen und den religiösen Menschen. Und die haben vielleicht beim Lesen des ersten Kapitels noch zustimmend genickt und haben gesagt, ja, genau so ist es, ja. Jetzt sind sie dran. Jetzt kriegen sie auch eine Diagnose gestellt. In der Schule sage ich immer, ich wende die Methode Adler an. Das heißt, ich nehme eine Anwesenheitsliste, einen Stift, kreise darüber und schlage dann zu mit dem Adler und der muss vorlesen. Ich habe keine Liste da von euch, also wird sich einer freiwillig melden.
Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Heiligkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus.
Es geht noch ein Stück weiter.
Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die im Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hast, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Denn Beschneidung ist ohne Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden und der Unbeschnittene von Natur, dass das Gesetz erfüllt, dich richten, damit du mit Buchstaben und Beschneidung im Gesetzesübertreter bist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.
Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der richtet. So beginnt dieses zweite Kapitel. Während die jüdischen Zuhörer zum ersten Kapitel noch zustimmen könnten, ja, die Heiden sind schuldig, richtet Paulus jetzt seinen Blick auf die moralischen, die religiösen Menschen. Auch wer äußerlich anständig lebt, wer regelmäßig den Gottesdienst besucht, wer die Gebote Gottes kennt, sogar gehört hat in der Tora-Schule, im Konfirmandenunterricht, wo auch immer, auch der steht unter Gottes Urteil. Und da ist ein ganz gefährlicher Gedanke versteckt. Und der lautet, ich bin besser als andere. Jesus, der beschreibt im Evangelium, im Lukas-Evangelium, diese Haltung beim Pharisäer und stellt ihn dem bußfertigen Zöllner gegenüber. Gott sei mir Sünder gnädig, kann der nur sagen. Nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Buße und Umkehr führen zu Gott. Selbstgerechtigkeit, das bedeutet, ich vergleiche mich mit anderen. Oder ich sehe fremde Fehler deutlicher als meine eigenen. Kann man auch immer wunderbar in der Schule beobachten, im Unterricht. Der andere hat das gemacht. Was hast du denn gemacht? Nee, ich habe nichts gemacht, ja. Wirklich bis heute beobachtbar. Oder ich vertraue auf meine Moral. Das ist Selbstgerechtigkeit. Ich bin doch so ein guter, anständiger Mensch. Ich habe doch noch nie jemanden umgebracht. Deswegen habe ich doch eine tolle Moral. Oder ich denke, ich brauche keinen Retter. Ich kann das aus eigener Kraft. Und das bisschen, was da manchmal schiefläuft, ist doch kein Problem. Selbstgerechtigkeit, die ist besonders gefährlich, weil diese Selbstgerechtigkeit ziemlich fromm aussehen kann. Der offene Sünder weiß oft, dass er schuldig ist. Der selbstgerechte Mensch, der erkennt seine Schuld nicht so schnell. Aber die entscheidende Frage ist nicht, bin ich besser als andere? Sondern eigentlich müsste die Frage lauten, die man sich selber stellen muss, bin ich heilig, so wie Gott heilig ist? Und mal ganz ehrlich, wer kann das mit Ja beantworten? Ich kann es nicht mit Ja beantworten. Nee, bin ich nicht. Auch wir leben aus Gnade heraus. Menschen, die beurteilen nach dem äußeren Eindruck, Gott, der sieht tiefer. Der kennt jede Tat. Der kennt jedes Motiv. Und er kennt auch jeden Gedanken, den du in deinem Herzen hast. Auch wenn er nicht zur Realität geworden ist. Schon der Gedanke ist Schuld. Vor Menschen, da können wir eine Rolle spielen. Vor Gott ist das nicht möglich. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 13, da heißt es so schön: Alles aber ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Aufgedeckt vor Gott. Alles, was in unserem Herzen ist, alle Dunkelheit, die kennt Gott. Aber Paulus weiß, die Güte Gottes leitet dich zur Buße. Gottes Geduld bedeutet nämlich nicht, dass er Sünde gut heißt. Er gibt Menschen Zeit zur Umkehr, weil seine Güte, das ist eine Einladung. Jeder neue Tag ist ein Geschenk Gottes. Jeder Atemzug ist Gnade. Die richtige Reaktion darauf ist nicht Gleichgültigkeit. Darf nicht Gleichgültigkeit sein, sondern Buße, Umkehr, Veränderung. Römer 2, Vers 5. Du häufst dir selbst Zorn auf. Ein hartes Herz, das entsteht oft nicht plötzlich. Immer wieder Gottes Stimme abzulehnen, das verhärtet den Menschen. Weil jede Predigt, jede Begegnung mit Gottes Wort, jedes Lesen der Tageslosung, jeder Lobpreis ist immer auch eine Einladung zur Umkehr, führt entweder näher zu Christus oder verstärkt den Widerstand. Der Pharao aus der Exodus-Geschichte, finde ich, ist da ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Der hat Gottes Wort gehört, immer wieder hat er durch Mose und Aaron das Wort gehört, aber er hat sein Herz verhärtet. Paulus weiß, es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Bei Gott, da zählen keine Vorzüge. Da zählt die Herkunft nicht, da zählt die Bildung nicht, da zählt der Wohlstand nicht, da zählt die Kirchenzugehörigkeit nicht, da zählt auch theologisches Wissen nicht. Die entscheidende Frage lautet: Kennst du Christus? Niemand, der wird gerettet, wenn er zu einer bestimmten Gemeinde oder zu einer bestimmten Tradition gehört. Allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Paulus schreibt: Nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Und er zeigt damit, das Gesetz ist eigentlich kein Weg zur Rettung, weil es gibt keinen Menschen, der in der Lage ist, das Gesetz vollkommen zu erfüllen. Das Gesetz ist so ein bisschen wie ein Spiegel. Es zeigt den Schmutz, aber es kann ihn nicht entfernen. Es zeigt unsere Schuld, aber nur damit wir Christus als unseren Retter suchen. Und auch alles Äußere, alles Religiössein, das reicht nicht aus. Und Paulus hat da Israel als Beispiel. Die haben das Gesetz und das Gesetz ist eigentlich gut, sagt er. Die haben den Tempel, die haben die Beschneidung, die haben Gottes Verheißung, die haben die Propheten. Aber äußere Privilegien, die ersetzen keinen echten Glauben. Und ich glaube, die Gefahr, die besteht bis heute. Man kann die Bibel gut kennen, kann sie regelmäßig lesen, man kann in der Gemeinde aktiv sein, man kann sogar richtige Lehren vertreten und trotzdem ein Herz haben, das Christus nicht liebt. Und es ist eigentlich auch eine Prüffrage an jeden von uns. Lieb ich Christus wirklich? Ist mein Glaube nur eine Gewohnheit? Vertraue ich Gott? Oder vertraue ich nur meiner religiösen Erfahrung? Und es ist ein großer Irrtum, dass äußere Zeichen retten. weil nicht das Zeichen rettet, sondern Christus. Für viele Juden war die Beschneidung damals eine Sicherheit. Die hat nämlich gezeigt, ganz äußerlich, ich gehöre zum Volk Gottes dazu. Aber Paulus zeigt, ein äußeres Zeichen ohne ein veränderndes Herz reicht nicht aus. Und die Wahrheit, die gilt auch für christliche Zeichen, für Sakramente. Taufe und Abendmahl sind wertvolle und wunderbare Einsetzungen von Jesus Christus. Aber sie ersetzen nicht Buße und persönlichen Glauben. Rettung geschieht aus Gnade durch den Glauben an Christus, sagt Paulus im Epheserbrief. Und er sagt, die wahre Beschneidung ist nicht die Beschneidung an der Vorhaut, sondern es ist die Beschneidung des Herzens im Geist. Weil Gott, der wollte nie nur eine äußere Religiosität haben. Und wenn ihr mal das Alte Testament liest, es klingt dort überall an. Der Mensch wollte den Gott wollte den Menschen von Grund auf erneuern. Im Alten Testament sprach er von einem veränderten Herzen, was der Mensch haben muss. Das Evangelium verändert nicht nur unser Verhalten, sondern das Evangelium soll unser Herz verändern. Nicht, ich muss mich selber verbessern, sondern es ist Gott, der mich durch seinen Heiligen Geist neu macht, mir das neue Herz gibt. Vielleicht wieder Prüffragen an uns persönlich, worauf vertraue ich wirklich? Vergleiche ich mich mit anderen? Ist mein Christsein nur Tradition? Führt Gottes Güte mich zur Buße? Ich habe manchmal das Gefühl, das zweite Kapitel des Römerbriefs kann auch ganz besonders langjährige Christen treffen. Weil man kann bibeltreu sein, viele Bibelverse kennen, regelmäßig den Gottesdienst besuchen und trotzdem innerlich kalt werden. Und darum brauchen wir das Evangelium jeden Tag und jeden Tag neu. Zusammenfassend kann man sagen, Moral rettet nicht, Religion rettet nicht, Rituale retten nicht, das Gesetz rettet nicht, nur Christus, nur er rettet. Jetzt kommen wir zum vernichteten Urteil über alle Menschen, damit sich keiner, wirklich keiner rausreden kann. Wer mag lesen?
Ich lese.
Danke.
Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr soll es so sein. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber lügt, wie geschrieben steht. Damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist, zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden? Und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt. Deren Gericht ist gerecht. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden.
Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Sowohl Juden als Griechen sind alle unter der Sünde. Paulus hat jetzt jede Gruppe untersucht, den gottlosen Menschen, den moralischen Menschen, den religiösen Menschen. Und das Ergebnis, alle Menschen stehen schuldig vor Gott. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, die Bibel sagt nicht, dass jeder Mensch so böse wie möglich ist, aber sie sagt, die Sünde hat den ganzen Menschen erfasst, denken, wollen, handeln. Wir brauchen nicht eine kleine Verbesserung, ein bisschen Erziehung, sondern ein neues Herz. Es ist keine Furcht Gottes in ihren Augen, schreibt Paulus. Die Grundfrage des Menschen lautet, wer bestimmt mein Leben? Gott oder ich? Und Sünde beginnt genau dort, wo Menschen Gott aus dem Mittelpunkt entfernen. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus. Das Gesetz kann nicht retten. Es ist ein Spiegel, der uns zeigt, dass wir schuldig sind. Das Gesetz führt uns zu Christus hin, aber Christus ist die Rettung. Luther hat das den zweifachen Gebrauch des Gesetzes genannt. Der erste Gebrauch ist, die staatliche Ordnung zu erhalten und der zweite Gebrauch, die Erkenntnis der Schuld zu haben. Das Gesetz rettet keinen Menschen. Das stellt nur die Diagnose. Und die Diagnose, die ist eiskalt. Alle sind Sünder. Alle sind sie verloren. Alle Menschen sind schuldig. Niemand kann sich selbst retten. Jeder Mensch braucht Christus. Warum spricht Paulus so viel über die Sünde? Weil ohne Diagnose, da gibt es kein Heilmittel. Er muss erstmal die knallharte Diagnose stellen, damit der Mensch überhaupt Rettung finden kann. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme heute, dass sich Menschen nicht mehr als schuldig verstehen wollen. Das hat der Teufel gut geschafft, dass sich keiner mehr als schuldig verstehen will. Und wenn sich keiner mehr als schuldig versteht, versteht er auch nicht, dass er Rettung von dieser Schuld braucht. Die größte Not des Menschen sind nicht fehlender Erfolg, fehlendes Glück, schwierige Umstände, sondern das größte Problem, die größte Not des Menschen ist das Getrenntsein von Gott. Und weil der Mensch von Grund auf von Gott getrennt ist, ist es die wichtigste Aufgabe der Gemeinde, Menschen zu Christus zu führen. Auch bibeltreue Christen brauchen täglich das Evangelium. Nicht nur Ungläubige müssen umkehren, auch wir als Christen müssen immer wieder zu Christus kommen. Und es gibt Gefahren für Gemeinden. Der Stolz auf die richtige Lehre kann zu einer Gefahr werden. Es kann sich Gesetzlichkeit einschleichen, dass man dann doch denkt, durch irgendeine Handlung wird man gerettet. Oder dass man ein Evangelium verkündigt ohne Buße. Oder dass man sich in einer Selbstzufriedenheit einnistet und sagt, das ist schon gut so, das muss gar nicht mehr sein. Es haben sich in den letzten Jahrhunderten, würde ich mal sagen, einige Lehren eingenistet, die man wirklich als Irrlehren bezeichnen sollte. Zum Beispiel der Moralismus. Der Mensch kann sich selber verbessern, wenn er das nur will. Oder der Universalismus, Allversöhnung wird er auch genannt. Am Ende, da werden alle gerettet. Der Relativismus, jeder hat seine eigene Wahrheit und alle Wahrheiten sind doch gleichwertig. Oder auch das Wohlstandsevangelium, Jesus macht vor allem erfolgreich. Die Bibel, die sagt, der Mensch braucht Vergebung und neues Leben durch Christus. Nach 3 Kapiteln kommt in der nächsten Woche ein Jetzt-Aber. Da möchte ich euch ja neugierig machen, wie dieses Jetzt-Aber aussieht. Weil nach diesen 3 Kapiteln kommt die Botschaft der Rettung. Der Mensch kann sich nicht selbst retten, aber Gott hat einen Weg geschaffen und das ist Jesus Christus. Mein Schlussgedanke, der Mensch, jeder Mensch ist verlorener, als er denkt. Aber Gottes Gnade, die ist größer, als er hofft. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und ich lade euch ein, wie immer bei der Sommerbibelschule, in Kleingruppen zu gehen und noch ein bisschen über das nachzudenken, darüber ins Gespräch zu kommen, was wir heute gehört haben. Ich habe euch diese Fragen nochmal auf Zetteln abgedruckt und ich würde sagen, wir treffen uns wieder so um 21.30 Uhr. Um halb zehn wieder. Vielen Dank.